Hi, ich bin Sina.
Und ich bin Isabel.
Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert.
Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Generation Pille. Und ihr wisst ja, das Thema Stimmungsschwankungen, Depressionen, Panikattacken, Angstzustände ist auch für uns Frauen und vor allen Dingen nach dem Absetzen der Pille ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema. Das bekommen wir auch immer wieder mit. Und ich würde gerne darüber sprechen und dazu habe ich mir einen Interviewpartner mit an Bord geholt. Und zwar ist es der Herr Klaus Bernhardt. Er ist Bestseller-Autor in der Spiegelliste und ich bin mir sicher, dass ihr noch nicht an seinem Buch vorbeigekommen seid. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal gern das Wort übergeben, Herr Bernhardt. Schön, dass Sie da sind und erzählen Sie doch
ja,
mal.
Ja, schön, dass ich da sein kann. Ja, hallo. Ja, freut mich. Danke für die Einladung. Was soll ich da groß erzählen? Also natürlich ist das Thema, was Sie behandeln, auch bei mir immer wieder in der Praxis an der Tagesordnung. Mhm. Also ganz kurz zu mir, ich leite zusammen mit meiner Frau in Berlin das Institut für moderne Psychotherapie und wir haben uns wirklich auf die Fahne geschrieben, Therapie zu machen nach den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung. Mhm. Weil ich halt, ich war in meinem früheren Leben Fernsehjournalist und habe das 20 Jahre lang gemacht und da sehr viel Wissenschaft und Medizinfernsehen. Und habe da sehr schnell festgestellt, dass das, was wir über das Gehirn schon wissen und das, was davon in der Therapie umgesetzt wird, da klaffen zwischen 35 und 40 Jahre.
Wahnsinn.
Also das, was wir nicht überall, aber in weiten Teilen an Therapie anbieten, ist wirklich komplett veraltet und entspricht nicht mit dem, was wir heute eben wissen, wie Gehirn funktioniert. Und ich habe mich dann relativ schnell auf die Behandlung von Angststörungen spezialisiert, habe das viele Jahre lang gemacht und dann später, als das Institut und die Praxis immer größer wurden, haben wir noch den Bereich Depression und Burnout dazu genommen, weil es immer auch was ist, was quasi im Paket mit dabei auftaucht. Und das machen wir jetzt schon sehr, sehr viele Jahre. Und weil es so erfolgreich war und wirklich unser Laden hier aus allen Nähten geplatzt ist und die Leute aus allen Ländern zu uns kamen, also die weitesten Klienten kamen wirklich aus Paraguay eingeflogen, haben wir gesagt, okay, wir müssen dieses Wissen irgendwie raushauen. Und dann habe ich zuerst einen Podcast gemacht, den Panikattacken loswerden Podcast, der super erfolgreich lief, schon weit über 1 Million Abfragen hat. Und habe dann dieses Wissen irgendwann in ein Buch gefasst, also meinen ersten Bestseller, Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Und weil das eben bei den Leuten so gut ankam, weil es eben eine komplett andere Form der Therapie, eine komplett andere Herangehensweise ist, die wirklich zu schnellen Ergebnissen führt, ist es bis heute in der Spiegelliste, also jetzt seit 100 Wochen am Stück. Und das neue Buch kam dann vor einem halben Jahr raus. Da ging es um Depression und Burnout, wie man das los wird und was da auch alles dafür in Frage kommt. Und hormonelle Verhütungsmittel sind eben ein Punkt, der sowas auslösen kann. Und ich hatte ganz viel Glück. Die Leute mögen offensichtlich den Stil, wie ich schreibe und was ich zu erzählen habe. Insofern ist auch dieses Buch aktuell mit in der Liste.
Ja, ist auch absolut begründet. Ich finde es auch ganz toll. Also ich habe das Buch Panikattacken gelesen und ich finde es mega spannend. So bin ich ja auch auf Sie aufmerksam geworden. Mhm. Und kann ich nur jedem empfehlen. Ich hätte jetzt so ein paar Fragen an Sie. Und zwar, bei uns sind ja vorwiegend Frauen, die hormonell verhütet haben und die Pille absetzen wollen oder abgesetzt haben, die schon unter der Pille merken, dass sie depressive Verstimmung haben, die nach dem Absetzen aber vor allen Dingen auch merken, dass wahnsinnig viel mit ihrer Emotion passiert. Also da passiert viel, teilweise Stimmungsschwankungen, also dass sie merken, sie erkennen sich plötzlich gar nicht wieder. Auch oft wirklich mit Zyklusphasen in Verbindung, gerade vor der Periode. Und dann aber gibt es auch die Frauen, die tatsächlich ganz stark unter Panikattacken und Angstzuständen leiden. Sehen Sie da einen Zusammenhang, beziehungsweise was für einen Zusammenhang sehen Sie da mit hormoneller Verhütung wie die Pille?
Also es gibt definitiv einen Zusammenhang zwischen hormoneller Verhütung und Panikattacken, aber auch Depressionen und Burnout. Gar keine Frage. Das ist aber nur einer von vielen Teilaspekten. Also man darf immer das ganze Spektrum angucken und oft sind die Auslöser multifaktoriell. Jetzt ist natürlich als erstes zu nennen die Art, wie wir denken und wie wir unser Gehirn programmiert haben. Also sprich, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wenn Sie denken, dann wächst in der Sekunde, wo Sie einen Gedanken haben, eine neue synaptische Verbindung in Ihrem Kopf, in der dieses Gedanken gut gespeichert ist. Heißt also, mit jedem einzelnen Gedanken vernetzen Sie Ihren Kopf wirklich strukturell neu. Das nennt man Neuroplastizität. Und für die Entdeckung dieser Neuroplastizität gab es sogar im Jahr 2000 den Nobelpreis für Medizin. Mhm. Also es ist wirklich amtlicher Stand des Wissens, nichts, was nicht sich der Herr Bernhard hier ausgedacht hat. Und wenn man das weiß, dass tatsächlich unser Gehirn durch die Art, wie wir denken, strukturell verändert wird, dann ist auch ganz klar, dass wenn wir sehr oft negativ denken, Zweckpessimisten sind, immer das Schlimmste erwarten, unser Gehirn immer leistungsfähiger darin wird, auch nur Negatives zu erfahren. Und sowohl auf psychischer als auch auf körperlicher Ebene, weil natürlich unser Geist auch die Empfindung unseres Körpers steuert. So, und Hormone greifen natürlich maximal auch in diesen Gehirnstoffwechsel ein und ändern die Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen. Also klassisches Beispiel ist zum Beispiel, das werden Sie vielleicht auch bei sich schon erkannt haben oder bei den Fans Ihres Podcasts, wenn man die Pille absetzt, kann man auf einmal den Partner im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr riechen.
Ich habe das selber sogar erlebt. Ich habe mich nämlich scheiden lassen tatsächlich von meinem Ehemann aufgrund dieser Situation.
Ja, tatsächlich ist es so, wir haben die Fähigkeit am Geruch eines Menschen, wir haben dafür tatsächlich ein eigenes Organ, am Geruch eines Menschen zu erkennen, ob wir bei diesem Menschen gesunde Kinder zeugen können oder nicht. Ja. Und das ist tatsächlich der Grund, warum wir einige Menschen gut riechen können, im wahrsten Sinne des Wortes, und andere stinken uns. Mhm. Und also da ist die Sprache ja auch sehr schlau, wenn man mal genau hinhört. Es steckt das ja alles auch in der Umgangssprache schon drin, dieses alte Wissen. Und wenn Sie die Pille nehmen oder auch andere hormonelle Verhütungsmittel wie Hormonpflaster oder eine Hormonspirale, dann haben Sie natürlich diesen uralten, sicheren Mechanismus, der erkennt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, den haben Sie ausgehebelt, weil Sie von außen was zuführen, was Ihr Körper eigentlich nicht hat. Mhm. So, dann kann es sein, dass Sie unter einer Pille sich in den Mann verlieben und den ganz toll finden. Und in dem Moment, wo Sie die Pille absetzen, sagt Ihre Biologie, der passt hinten und vorne nicht zu uns. Und Sie reagieren dann auch drauf. Also das darf man einfach wissen. Was wir in der Praxis feststellen, ist, dass Frauen unterschiedlich intensiv darauf reagieren. Manche haben das ganz schwach bis gar nicht und manche haben das sehr ausgeprägt. Also das kann man nicht als generelle Regel sagen, das ist immer so und Punkt, sondern das ist ein breites Spektrum, aber es macht schon eine Menge Sinn, das mal auf dem Schirm zu haben.
Also ich kann da kurz einwerfen, das ist, bei mir war es wohl eher die Stufe sehr extrem und da kann man auch dann nichts gegen tun. Also man kann dann, man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, lass doch daran arbeiten, vor allen Dingen, weil wir frisch verheiratet waren. Also ich habe darüber schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesprochen und kann da auch sehr offen drüber reden, aber du bist dann an dem Punkt, da das geht nicht mehr. Es passt einfach nicht mehr und du liebst den Menschen ja trotzdem. Daran hat sich ja an sich nichts verändert, weil wir lieben ja auch aufgrund von Gegebenheiten und Gewohnheiten und Situationen. Und aber dann fehlt dir plötzlich ein Gefühl, auch eine Anziehung, eine Leidenschaft. Und das kannst du nicht einfach irgendwie dir vormachen oder durch viel Kommunikation verbessern. Und dann war für mich der einzig logische Schritt auch die Trennung. Da gab es für mich gar keinen anderen Weg.
Absolut. Also das, was Sie sagen, erlebe ich auch wirklich jeden Tag in der Praxis. Und Hormone steuern uns in einer Art und Weise, das ist manchen gar nicht bewusst. Also meine Frau zum Beispiel hat Hashimoto, das ist eine Schilddrüsenerkrankung, und sie kann dieses Schilddrüsenhormon nicht mehr produzieren und muss es zuführen. Und die allgemeine Meinung der Schulmedizin ist, dass wir da ein Depot aufbauen, wenn wir dieses Hormon zuführen, und dass das auch 14 Tage hält. Und ich kann Ihnen sagen, ich kriege auf die Stunde genau mit, wenn meine Frau ihre Tablette vergessen hat. Weil sich der Charakter und die Stimmung so sehr ändert, dass ich dann sage, du Schatz, kann das sein, dass du heute Morgen vergessen hast, deine Tablette einzuwerfen? Und dann guckt sie nach in ihre Dose und sagt, oh ja, du hast recht.
Wahnsinn.
Ja. Und dann wirft sie die ein und in 20 Minuten später ist das wieder diese wunderbare Frau, in die ich mich verliebt habe und für die ich mich entschieden habe. Also so stark ist das auch innerhalb weniger Stunden, wo ein Hormon fehlt oder vielleicht auch zu viel da ist. Und das darf man einfach auf dem Schirm haben, dass hier auch viele Ärzte nicht auf dem letzten Stand sind. Ne? Ich habe es ja gerade erzählt, es ist immer noch gang und gäbe, dass man sagt, das macht nichts, wenn man mal eine vergisst. Und ich habe inzwischen hunderte von Frauen getroffen, die dasselbe Krankheitsbild hatten und die alle dieselbe Geschichte erzählen. Und dann finde ich, wird es auch mal Zeit, dass man da näher hinguckt und mal nochmal überprüft, ob das, was man so als Regel raushaut, ob das wirklich stimmt.
Ja, total. Absolut. Und ja, gerne weiter.
Dann, ich glaube, Sie hatten noch eine Frage, wenn ich es richtig sehe.
Also merken Sie schon auch einen Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn es um Panikattacken geht? Also das würde mich noch sehr interessieren.
Also, wenn wir uns die ganz klassischen Zahlen angucken, haben Frauen 3-mal häufiger Panikattacken als Männer. Mhm. Ja, also es gibt auch Männer, die das haben. Mhm. Und Frauen nehmen auch deutlich häufiger hormonelle Präparate als Männer. Ja. Also das sehe ich eine direkte Korrelation, das darf man schon mal ganz klar so sagen. Und es ist also ein Frauenthema, definitiv. Und bei Depression und Burnout ist es eher ausgeglichen. Aber gerade was die Angststörungen betrifft, also wesentlich häufiger Frauen als Männer und eben auch häufig junge Frauen. Also das geht dann schon mit 16, 17, 18 los, bis Mitte 35 ist so das Hauptfeld der Leute, die Panikattacken haben. Und wenn die dann natürlich nicht oder falsch behandelt werden, dann halten die auch bis 50, 60 oder noch länger an. Also die schlimmsten Fall, den ich hatte, war eine Frau, die 58 Jahre lang Panikattacken hatte. Und die hat wirklich alles versucht und hat Antidepressiva genommen seit Jahrzehnten und nichts hat geholfen, zig Therapien. Und mit der haben wir dann nach unserer Methode gearbeitet. Und normalerweise geht es bei uns sehr, sehr schnell. Also oft sind 2-3 Sitzungen im Abstand von jeweils 2-3 Wochen und die Leute sind weitgehend raus aus der Panik. Mhm. Können sich viele gar nicht vorstellen. Bei der Frau hat es dann mal deutlich länger gedauert. Also wir haben fast ein Jahr zusammengearbeitet. Ich glaube, das waren 10 oder 11 Sitzungen, die wir hatten. Aber auch die habe ich nach 58 Jahren da rausgekriegt. Also das ist kein Schicksal, dem man sich ergeben muss. Und das ist auch so eine Botschaft, die ich gern an Ihre Hörerinnen natürlich rausgeben will, akzeptiert es nicht. Wenn euch jemand erzählt, wenn du das einmal hast, hast du den Rest deines Lebens damit zu kämpfen. Das ist nicht wahr.
Es ist eigentlich das ein Signal nicht. Des Körpers, auf das wir reagieren müssen.
Absolut. Ja. Es ist ein Liebesdienst der Psyche, dass irgendwas nicht stimmt. Entweder haben wir eine falsche Art des Denkens oder aber wir halten uns in Beziehungen auf, die uns schon lange nicht mehr gut tun oder in einem Job, der uns schon lange nicht mehr gut tut und quatschen uns dann immer wieder schön und mit dem Argument, ja, woanders ist es auch nicht besser. Mhm. Natürlich gibt es auch Stellen, wo es besser ist. Oder aber natürlich, wir vertragen bestimmte Präparate, Medikamente nicht, eben auch die Pille.
Können wir mal kurz klären, wie unterscheiden sich Panikattacken, Depressionen, Angststörungen und vielleicht auch Stimmungsschwankungen?
Also eine Panikattacke ist sehr eindeutig definiert. Das ist also eine Angst, die scheinbar aus dem Nichts kommt, die wirklich als lebensbedrohlich empfunden wird. Menschen, die Panikattacken haben, und es sind immerhin mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland, die das regelmäßig haben, die haben wirklich das Gefühl, sie sterben jetzt. Der Boden unter den Füßen tut sich auf, sie kippen gleich um, sie sind weg, sie sterben sofort. Also Druck auf der Brust, Herzrasen, Schwindel, das, die ganze Palette. Ne? Und wirklich das ganz, ganz, ganz schlimmes Gefühl. Bei einer Angststörung ist es so, die ist nicht ganz so heftig wie die Panikattacke, das ist so quasi die Spitze einer Angststörung. Aber eine Stufe drunter oder 2 ist es immer noch sehr unangenehm mit Herzrasen, vielleicht mit Schwindel, mit Übelkeit, mit Druckgefühl in der Brust, mit Kribbeln in Armen oder Beinen. Und was passiert, dass die Menschen dann anfangen, die Situationen, in denen das aufgetreten ist, diese Ängste zu vermeiden. Und wenn es in der S-Bahn war, fahren die nicht mehr S-Bahn. Und wenn es im Auto war, fahren die nicht mehr im Auto. Wenn es beim Einkaufen passiert ist, versuchen sie nicht mehr alleine einkaufen zu gehen. Und der Radius, den diese Menschen haben, wird immer, immer kleiner. So, und wenn das zu lange andauert und das länger als ein halbes Jahr andauert und sich auf mehr Lebensbereiche ausweitet. Vielleicht ist es am Anfang nur die S-Bahn gewesen, später das Einkaufen oder das Stehen an der Kasse oder was auch immer, was Sie als unangenehm empfinden, dann spricht man von einer generalisierten Angststörung. Also dann hat es sich so sehr ausgeweitet, dass man das Wort generalisiert nimmt. So, Depression ist ja ganz klar. Das ist dieses Gefühl, zutiefst traurig zu sein, überhaupt nicht mehr aus seinem Gedankenstrudel herauszukommen, nur noch in negativen Gedanken zu kreisen, jede Lebensfreude, jede Motivation zu verlieren. Und das ist noch einmal eine ganz eigene Sache, aber es kommt oft im Doppelpack natürlich, weil zwangsläufig, wenn jemand sehr lange Angststörungen hat, wird er depressiv.
Sind Depressionen,
weil es so unangenehm ist.
Sind Depressionen was konstant da ist oder kommen die auch in Wellen?
Die können auch in Wellen kommen. Also auch da ist viel falsches Wissen draußen. Also früher hat man gesagt, ja, die kommt immer und dann geht sie wieder und dann kommt sie wieder in zu Schüben. Und ich habe Leute, die waren ein paar Monate konstant depressiv und danach nie wieder. Mhm. Also ich selber gehöre auch dazu. Ich habe als junger Mann so eine sehr depressive Phase gehabt habe aber glücklicherweise eine Methode gefunden, wie ich mich da selber rausziehen konnte. Und hatte tatsächlich mir von meinem Arzt auch schon entsprechende Medikamente geholt, die im Schrank liegen, aber ich habe die nie angefasst. Das war so eine Art Notanker. Ich wusste damals nicht, dass die gar nicht auf Anhieb helfen und dass man die sowieso, also damals hat man natürlich gedacht, super, die Wunderpille und dann geht alles. Und heute weiß man natürlich, dass Antidepressiva nur in 14% aller Fälle überhaupt einen positiven Effekt haben. In 86% aller Fälle wirken sie nicht oder machen die Sache noch schlimmer. Mhm. Da gibt es auch sehr viele Studien dazu. Ist bei vielen Ärzten noch nicht angekommen, aber wenn man da mal ein bisschen googelt und nach Studien und Metastudien, also Studien sucht, die andere Studien zusammengefasst haben und dann eine Summe draus ziehen, dann ist unter dem Strich in 14% aller Fälle wirkt es und ansonsten schadet es eher.
Krass. Ja, ich kriege das viel natürlich mit durch Frauen, die uns Nachrichten schreiben. Die landen wirklich kurz nach der Pille erstmal bei einem Schilddrüsenhormon, also direkt nach dem Absetzen und dann meistens auch direkt bei Antidepressiva. Also das ist wirklich so innerhalb von 3 bis 6 Monaten, wo man natürlich auch sagt, auch die Schilddrüse ist natürlich durch die Pille belastet und da braucht der Körper etwas Zeit. Ich meine, im Grunde, ich kann von mir sprechen und von vielen anderen Frauen, wir haben in der Regel begonnen mit 14 Jahren die Pille zu nehmen. Da war noch gar nichts entwickelt. Und das dann über 12 Jahre im Schnitt oder 10 Jahre. Und der Körper braucht die Pubertät ja, um diese Sexualhormone erstmal zu lernen, wie er sie ausschüttet, wo sie ankommen, in welcher Menge. Da ist jede Frau auch einfach anders und deswegen ist die Pubertät auch so unfassbar wichtig für uns. Und und dann setzen wir ab und dann kann nicht jeder Körper, also es schaffen tatsächlich Frauen, das sind dann die fühlen sich einfach nur gigantisch gut nach dem Absetzen und ohne hormonelle Verhütung, aber manche, die kommen dann erstmal so in eine Beschwerdeliste rein und dann gehen sie natürlich sehr schnell zum Arzt und da sehr viel Unwissenheit stattfindet, leider Gottes, und oft Menschen ja auch schnell Medikamente möchten und nicht ihr Essverhalten verändern, ihr Denkverhalten verändern und, sind sie dann schnell bei anderen Medikationen wie Schilddrüsenhormone oder eben auch Antidepressiva.
Ja, absolut. Also dieser Drang, ach komm, gib mir noch eine Pille und alles ist gut, der ist natürlich sehr verbreitet und das hat halt absolut nichts mit Eigenverantwortung zu tun. Und Eigenverantwortung ist zu verstehen, was da mit einem passiert ist, vielleicht auch schiefgelaufen ist und zu verstehen, dass man das auch selber wieder hinkriegt und dass es manchmal vielleicht ein bisschen dauert. Und die Methode, die ich entwickelt habe, um Ängste und Depressionen loszuwerden, ist wirklich, indem ich das Gehirn neu programmiere, im wahrsten Sinn des Wortes. So, und wenn die Art eines falschen Denkens das Gehirn immer leistungsfähiger macht, Ängste oder auch Depressionen wahrzunehmen, dann muss es auch eine Art des Denkens geben, die das Gehirn immer leistungsfähiger macht, das andere wahrzunehmen. Mhm. Und das ist wie ein Muskel. Wenn ich einmal ins Bodybuilding-Studio gehe und bewege die Hanteln, dann sehe ich noch nicht aus wie Arnold Schwarzenegger. Mhm. Da muss ich dann auch anfangen und steigern und dranbleiben. Mhm. So, und wenn ich dann nach einem Jahr einen tollen Körper habe, dann weiß auch jeder, okay, das habe ich mir erarbeitet. Und dann weiß aber auch jeder, wenn ich jetzt aufhöre, verliere ich die Muskeln wieder. Mhm. Da darf man weitermachen. Und viele verwechseln die Art der Therapie, die ich mache, mit einer Art Medikament. Und das ist es gerade nicht. Es ist eben kein Ding, was ich einmal mache, solange ich krank bin und mit dem ich aufhören kann, wenn ich gesund bin, sondern es ist eine Art Lifestyle, wie gute Ernährung, wie regelmäßig Sport, für das ich mich bewusst entscheiden darf. So, und unser Gehirn ist ein so wunderbares Organ. Und das kann man auf glücklich sein und auf zufrieden sein trainieren. Und dann tut es das. Und zwar sehr, sehr zuverlässig. Das heißt jetzt nicht, dass wir den Rest unseres Lebens wie die Grinsekatzen durch die Gegend laufen und nur noch grinsen. Aber in der Summe kann ich heute sagen, ich bin ein viel, viel glücklicherer und ausgeglichener Mensch, als ich vielleicht vor 20 Jahren war, und das sehr, sehr konstant. Und das kann ich, und wenn mir mal was passiert, ist das Leben, immer passiert irgendwas, dann komme ich da sehr, sehr schnell wieder raus. Also mich haut eigentlich nichts mehr wirklich um. Ich bin dann mal einen Tag geknickt oder auch mal zwei, und dann rappel ich mich auch wieder auf und dann bin ich auch wieder in meiner Stärke. Und diese Stärke ist begründet in einer anders strukturierten synaptischen Verbindung im Gehirn. Und das kann jeder für sich machen und trainieren und pflegen.
Vielleicht können wir das mal in einem kleinen Beispiel, also für mich ein sehr großes, aber in dem Fall ein kleines Beispiel nachspielen. Also ich werde in 5 Wochen das erste Mal alleine nach Thailand fliegen.
Oh, wie schön.
Ja, an sich sehr schön und ich freue mich auch drauf. Aber bei mir kommt jetzt diese unfassbare Angst vom Fliegen alleine. 12 Stunden alleine in einem Flieger zu sitzen, hatte ich noch nie. Und das versaut mir gerade meine ganze Vorfreude. Wie würden Sie jetzt da vorgehen? Was können die Frauen da draußen, die den Podcast hören, auf ihre Ängste da für eine Methodik umsetzen oder anwenden?
Das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Also die spannende Frage, die wir hier stellen müssen, ist, wie machen Sie ganz persönlich diese Angst? Das ist ja was Sie machen. Ja, weil Sie sind ja noch nie mit dem Flugzeug abgestürzt. Der Verstand weiß, ist das sicherste Verkehrsmittel von allen. Ja. Und trotzdem machen Sie Angst. Und jetzt frage ich Sie, wie? Irgendeine Idee? Ich helfe Ihnen ein bisschen. Ich helfe Ihnen ein bisschen nach. Sie haben meistens sind es zwei Sachen. Entweder Sie haben einen inneren Dialog, also Sie erzählen sich, oh Gott, was ist, wenn ich da 12 Stunden, was, wenn es mir da komisch wird und dann bin ich alleine und ich kann mich mit niemandem unterhalten und ich kenne da niemanden und oh je, was mache ich nur, wenn ich da nicht raus kann? Also dieser Mindfuck auf einer auditiven Ebene, ne? Weil das muss man mal ganz klar sagen, Denken ist ein auditiver Prozess. Ja. Wenn Sie denken, hören Sie Ihre Stimme gesprochen in Ihrem Kopf. Also auf einer auditiven Ebene ein maximales Dauerfeuer von negativen Informationen. So, das zweite ist die visuelle Ebene. Ja, also Sie sehen sich schon, wie Sie da im Flugzeug sitzen, wie es Ihnen übel wird, wie Sie am liebsten rausrennen würden, aber die Stewardess guckt Sie schon böse an und Sie gucken auf die Uhr, oh Gott, und noch 8 Stunden, und wie soll ich das aushalten? Also, ne, und manchmal sind es beide Kanäle, manchmal ist es nur einer sehr ausgeprägt. Und dann gibt es noch den Fall, aber der ist meistens nicht vorher, sondern erst in dem Moment, dass Sie auch noch auf die Gefühle achten, die dann Ihnen hochkommen und die hochmodellieren. Aber Sie machen die Angst ja jetzt schon vorher, schon 5 Wochen, bevor Sie fliegen müssen. So, und angenommen, das wäre bei Ihnen sehr stark auditiv. Das ist übrigens bei Ihnen der Fall. Sie sind jemand, der sehr viel mit sich selbst spricht. Das haben Sie mir zwar nicht erzählt, aber das kann ich an Ihren Augenbewegungen sehen. Ja, tatsächlich können Therapeuten, die geschult sind, an Mikro-Augenbewegungen sehen, was sie im Kopf tun.
Wahnsinn.
Ne? Das ist eine super tolle Technik, weil sie gerade mal 20 Stunden Gesprächstherapie erspart.
Ja.
Weil ich quasi schon, wenn ich sie angucke, sehe, was sie im Gehirn machen. Und also sie ist ein sehr stark auditiver Mensch. Und sie quatschen sehr viel mit sich selbst und da gibt es mehrere Möglichkeiten, diesen inneren Dialog zu verändern oder zu stoppen. So, das ist die Methode, wie ich es direkt mache. So, und was ich oft tue, ist, dass ich die Leute frage, so, wenn du dich an so einen blöden inneren Dialog erinnerst, ne, das kann, wenn sie sich Sorgen machen über das Fliegen sein oder wenn sie sich über ihren Partner ärgern und dann, oh, der Arsch, und jetzt hat er wieder nicht das Zeug weggeräumt und ich habe doch gesagt, er soll das und das mitbringen und er hat es wieder vergessen. Also wenn Sie solche Formen von inneren negativen Dialogen führen, achten Sie doch mal drauf, wo in Ihrem Kopf Sie das deutlicher hören. Auf der linken oder auf der rechten Seite? Mehr auf dem linken oder mehr auf dem rechten Ohr?
Rechts.
Rechts, sehr gut. So, und wenn Sie das jetzt nach links schieben, gucken Sie doch mal, was passiert.
Oh, das ist brutal schwierig.
Also ja, es weigert sich. Es weigert sich rüber.
Krass, ja.
Sehr, sehr spannend. Ja. Jetzt erlauben Sie diesen inneren Dialogen aber mal, dass sie sich verändern. Sie müssen nicht wissen, was. Erlauben Sie Ihrem Gehirn einfach nur, da was anderes zu liefern und schieben Sie es nochmal auf die andere Seite. Und gucken Sie, was Ihr Gehirn liefert.
Also ich schaffe das nur, indem ich es positiv formuliere.
Ja, gut. Mhm. Das geht vollkommen. Ja. Ihr Gehirn ist auf der einen Seite ja. nur in der Lage, positiv zu formulieren und auf der anderen kann es nur negativ. Und das ist den Leuten noch nie aufgefallen.
Und da kriegt man automatisch irgend so ein, also ich krieg so ein Wärmegefühl.
Richtig. Ja. Das ist eine der vielen Techniken aus meinem Buch, das ist die sogenannte die auditive Schiebetechnik. Mhm. Ne? Die funktioniert etwa bei 70% der Leute super, super gut, bei manchen nicht so gut, die nehmen dann eine der anderen Techniken. Mhm. So, und damit können Sie innerhalb von Sekunden, wenn Sie das trainieren, diesen inneren Dialog ausschalten.
So simpel, oder?
Ja. Wenn es auf einer mehr visuellen Ebene ist, dann gibt es den Trick, dass Sie planen ja, was alles passieren könnte.
Mhm. Also ich sehe auch vor mir sehe ich mich im Flugzeug sitzen, wie es in dem Moment abstürzt. Und genau. diesen Schnitt nehme ich, glaube ich, nur aus Filmen, die ich mal gesehen habe.
Richtig. Ja. Vollkommen eine reine Fantasie. Ja. Sie selbst haben es noch nie erlebt. Und jetzt wird es spannend. Ich sage in meinen Seminaren und Vorträgen oft, imaginierte Drachen kann ich nur mit imaginierten Schwertern töten. Das heißt also, wenn eine Fantasie, in dem Fall, wie Sie sich sehen, dass Sie abstürzen, in der Lage ist, bei Ihnen echte Ängste auszulösen, dann muss es auch eine Fantasie geben, die das wieder auflöst.
Ein Fallschirm oder so.
Zum Beispiel, ja. Was ich immer gerne tue, ich gehe ins Endergebnis. Aha. Das heißt, Sie sehen sich nicht beim Fliegen, sondern Sie sehen sich, wie Sie landen wahrscheinlich in Bangkok, wenn Sie nach Thailand fliegen.
Ja, Phuket.
Oder? Wo das fliegen
ist ein Direktflug nach Phuket. Phuket. Mhm.
Direkt nach Phuket, wunderbar. Also direkt auf die Insel. Bleiben Sie in Phuket oder sausen Sie weiter?
Nee, ich bleibe dort. Das ist nur eine kurze Erholung von 9 Tagen.
Nur eine kurze. Ja. Also, Phuket ist wunderbar. Also, wenn Sie in Phuket aussteigen und Sie gehen aus dem Flugzeug raus, die Sonne scheint so toll, dass Sie gleich Ihre Sonnenbrille aufsetzen müssen. Im Hintergrund sehen Sie schon die Palmen, die sich sanft im Wind biegen. Und es riecht nach warmem Asphalt und leichtem, süßlichen Duft von tropischen Früchten. So. Wenn Sie in dieses Bild reingehen, wie Sie mit einem breiten Grinsen aus dem Flieger aussteigen, nachdem er gelandet ist, wieder und wieder und wieder. Und auch da können Sie bewusst achten, auf welcher Seite sehe ich denn das gute Bild, auf welches schlechte, und sich auf die gute Seite konzentrieren, dann hat Ihr Gehirn ein Problem, weil es kann ja nicht gleichzeitig sehen, wie Sie breit grinsend aussteigen und auf der anderen Seite, wie Sie abstürzen, weil es passt ja nicht zusammen. Ja. Also den Fokus auf dieses bessere Bild zu legen, hilft tatsächlich, das andere auszuschalten. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, also wirklich ins Ende der Reise zu gehen. Nicht in den Prozess, sondern ins Ende. Unser Gehirn ist immer bemüht, Konsistenz zu erzeugen. Und es versucht immer, in sich logische Geschichten zu erzählen. So, und jemand, der mit einem breiten Grinsen in Phuket aus dem Flieger steigt und die Sonnenbrille aufsetzt, der kann nicht eine Stunde vorher abgestürzt sein.
Das ist richtig.
Macht Sinn?
Macht Sinn.
So, also wir nutzen quasi die Methoden, die das Gehirn eh schon seit Anbeginn der Zeit nutzt, um Dinge in Verbindung zu bringen und logisch abzuspeichern, konsequent weiter. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man schon sehr ausgeprägt Angst vorm Fliegen hat, dass man mit der 10-Satz-Methode, die ich entwickelt habe, wirklich diesen Moment plant und immer wieder in den Moment geht, wie ich in Phuket aus dem Flieger komme. Mhm. Und den Strand betrete, die Schuhe ausziehe und diesen wahnsinnig weichen Sand unter den Füßen spüle und dann kommt die erste Welle und es ist angenehm kühl, aber auch nicht zu kühl und vielleicht habe ich vorher noch einen schönen Cocktail irgendwo in der Strandbar getrunken. Also all diese Sachen so tief wie möglich zu vernetzen in der Imagination. Was dem Gehirn eines Angstpatienten fehlt, ist die Fähigkeit, gute Bilder zu machen. Mhm. Was der aber sehr gut kann, ist den größten Blödsinn sich auszumalen in den schillerndsten Farben. So, und die klassische Therapie versucht oft, in der Angst zu arbeiten. Lass uns mal ergründen, was dir Angst macht. Und je mehr ich über Angst rede, je mehr ich über Angst nachdenke, umso stärker wird die Angst, weil ich dir ja Fokus schenke. Wenn ich aber genau das Gegenteil trainiere, dass ich wirklich, und selbst wenn ich es mir nur einbilde, dass ich da am Strand liege und es genieße, bildet es trotzdem Synapsen, weil das Gehirn unterscheidet nicht, ob ich was schon erlebt habe oder ob ich es mir ganz intensiv vorstelle. Es bildet dieselben Synapsen. Und wenn ich das oft genug tue, geht unser Gehirn stillschweigend von dann aus, also puckert überhaupt kein Problem, war ich doch schon 30 Mal, fliegen wir jetzt wieder hin. So, und schon kommt ein anderes Gefühl, weil andere Bilder andere Neurotransmitter aktivieren. Und anstatt Adrenalin und Histamin auszustoßen, gibt es eben nur Adrenalin oder Serotonin, also ein Glückshormon.
Das fällt, da wo Sie das jetzt sagen, dass unser Gehirn da nicht unterscheiden kann, ob wir das auch tatsächlich erlebt haben, ist ganz spannend, weil immer wieder kommen mir so Geschichten, wo ich als Kind irgendwie gelogen habe oder geflunkert habe, wo ich heute nicht mehr sagen könnte, ob es eine Lüge war
oder nicht so.
Also es ist unfassbar.
Genau.
Es ist unfassbar.
Und das ist ein Riesenvorteil. Ja. Es geht allen Menschen so. Und warum das nicht zu unserem Vorteil nutzen?
Richtig. Wahnsinn. Eigentlich ist es so logisch und ich glaube auch, dass jeder das in uns trägt, aber wir verlernen das einfach total.
Schauen Sie, es ist nicht nur logisch, es ist vor allem so einfach, wenn man sich traut, es zu machen.
Das ist richtig.
Es gibt so viele Menschen, die zu uns kommen, die seit Jahrzehnten Angstpatienten sind. Die haben erstmal ein Problem damit, dass es so einfach sein soll.
Ja.
Weil man sich natürlich sagt, warum habe ich dann seit Jahrzehnten diesen Blödsinn, wenn es doch tatsächlich in wenigen Wochen weggehen kann. Aber in dem Moment, wo du sich darauf einlässt und sagen, was soll denn schon passieren? In dem Moment machen die Riesenfortschritte. Und dann ist es wirklich einfach. Und wie gesagt, oft 2-3 Sitzungen und die sind da raus. Und ganz viele brauchen noch nicht mal eine Sitzung bei uns. Bei denen reicht nur das Buch, das ich rausgebracht habe oder der begleitende Videokurs, den es dazu gibt. Die müssen noch nicht mal zu uns kommen. Und ich glaube, das Buch hätte sich auch nicht seit 2 Jahren konstant in der Spiegelliste gehalten, wenn die Techniken nicht funktionieren würden.
Total.
Weil sie halt so gut funktionieren, ist da natürlich auch viel Mundpropaganda, weil natürlich jeder kennt jemanden, der mal eine Angststörung hatte oder mal eine Depression hatte oder was auch immer. Und dann zu sagen, du, ich habe da was gelesen, klingt zwar banal einfach, aber probier's doch mal.
Meine Freundin hat mich nämlich angerufen, die ist auf ihr Buch aufmerksam geworden, hat es gelesen und die hat mich angerufen und gesagt, Sina, du musst dir das Buch kaufen. Das ist so, weil wir viel über diese Thematiken reden, wie Ängste, ja. Sorgen und. Und es ist, ja, genau so ist es. Also für sie klappt es wunderbar. Ich habe schon ein paar Sachen, die bei mir eben auch so Muster sind, die ich schon von meinen Eltern bekommen habe. Es sind ja nicht nur Dinge, die ich in den letzten 15 Jahren erlebt habe, sondern vielleicht auch meine Eltern. Und ja, ich bin ja auch...
Klar, die wir halt kopiert
genau,
haben.
Genau, richtig, Muster. Ja. Und auch so bin ich auf ihr Buch aufmerksam geworden.
Ja, das so passiert es meistens, dass irgendjemand es da empfiehlt, weil er halt selber gute Erfahrungen damit gemacht hat. Und das ist ja auch die schönste Form, wie sich sowas verbreiten kann.
Sehr. Ach, spannend. Das heißt, wenn, nochmal meinem Beispiel, jetzt fliege ich in 5 Wochen, würden Sie mir das jetzt raten, tagtäglich zu machen oder in welchen Abständen?
Nein, also normalerweise machen sie es alle 10 Tage, weil das heißt ja 10-Satz-Methode, weil das 10 rotierende Sätze sind. Wenn das so nah ist, 5 Wochen, würde ich es jeden 3. oder 4. Tag machen. Mhm. Und in den anderen Tagen dazwischen andere Sätze.
Okay.
Das reicht vollkommen.
Sehr schön. Ja, ich glaube, dann haben die Frauen da draußen, die auch mit solchen Ängsten zu tun haben, jetzt erstmal was auf ihrer Agenda.
Das will ich hoffen. Also deswegen mache ich das ja.
Ja.
Weil eben so viele da draußen damit zu kämpfen haben und weil Medikamente definitiv nicht die Lösung sind. Also Antidepressiva helfen entweder schlecht oder gar nicht. Und diese Beruhigungsmittel, diese Benzodiazepine machen ja innerhalb von 14 Tagen körperlich abhängig. Mhm. Das kann es natürlich auch nicht sein, dass sich Frauen in eine körperliche Abhängigkeit von einem Medikament führen oder damit sie ein bisschen weniger Angst haben. Das ist dann, also da gibt es bessere Methoden.
In Ihrem Buch haben Sie ja auch darüber geschrieben, aber ich würde das gerne nochmal von Ihnen hören. Wenn es doch so einfach ist, warum macht es keiner? Also gerade die Psychologen oder die Therapeuten, wieso wendet diese Methode niemand an? Oder wenige, sagen wir es mal so.
Das stimmt ja nicht. Also natürlich, wenn da einer wie ich kommt, jetzt bin ich kein studierter Arzt, ich bin nur Heilpraktiker für Psychotherapie und habe halt 20 Jahre lang als Wissenschaftsjournalist gearbeitet und da auch noch viel Erfahrung gesammelt. Aber wenn da so einer von außen kommt und kommt damit was ganz Neuem, dann ist man natürlich erstmal skeptisch. Das war ja schon immer so. Mhm. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich jedes Jahr 100 Kollegen, Ärzte und gestandene Therapeuten und Psychiater mit meiner Methode ausbilde und zertifiziere. Mhm. Also es hat sich jetzt doch schon rumgesprochen Und ich finde, 100 pro Jahr ist schon eine ganz ordentliche Menge.
Absolut,
Also
ja.
da tut sich schon was.
Das ist doch schön. Da ist Hoffnung. Ja, weil ich glaube,
da ist Hoffnung.
Viele haben auch irgendwie diesen Gang zum Therapeuten, zum Psychologen immer so ein bisschen, ja, da wird eben so viel Altes aufgewühlt und gefühlt geht es ihnen danach irgendwie schlechter als davor, weil,
natürlich.
Ja.
Natürlich, weil das, womit ich mich beschäftige, vernetzt sich wieder
richtig,
im Gehirn.
Ja.
So, und wenn ich 20 Stunden lang irgendwelchen Kindheitsmist aufarbeite, dann habe ich 20 Stunden lang mein Gehirn maximal schlecht programmiert. Also das Ergebnis ist, dass ich dann pisst auf Mami oder Papi bin, weil sie mir mein Leben versaut haben.
Genau.
Oder auf Onkel Heinz, weil er mich mal komisch angeguckt
ja.
hat. Und es ändert aber nichts an meinem Hier und Jetzt. Also die Idee, dass ich irgendwas scheinbar aufarbeiten muss und erst dann geht's vorwärts, das ist leider einer der größten Irrtümer, die es in der Psychotherapie gibt. Und das ist ja klassisch Psychoanalyse. Und es gibt ja immer weniger Universitäten, die es überhaupt noch ausbilden, weil man sich inzwischen auch davon abkehrt, weil man gemerkt hat, es bringt nichts. Ich mag an der Stelle unheimlich gerne diesen Spruch, den Eckhard von Hirschhausen mal geprägt hat, was das betrifft. Er hat so schön gesagt, mag ja sein, dass die Kindheit scheiße war, aber wenn ich einen Topf voll Scheiße auf meinen Schoß stelle und ich rühre da 2 Jahre drin rum, da wird kein Gold raus.
Ja.
Das bleibt scheiße.
Ja.
Und das ist ein schönes, es bringt es auf den Punkt,
ja.
Der macht das ja immer so brillant mit
ja,
so einem Witz.
Ja.
Aber das ist schon sehr treffend. Wie gesagt, also in Problemen denken können die eh schon gut. Da brauche ich, die Kompetenz brauche ich nicht mehr stärken. Was denen aber wirklich fehlt, ist, sich gute Gedanken, gute Bilder und große Ziele zu machen.
Was halten Sie denn von Nachrichtenkonsum?
Ich kann Ihnen sagen, wie ich es mache. Ich höre seit 12 Jahren keine Nachrichten mehr.
Ich auch tatsächlich.
Und ich habe noch nie was Wichtiges verpasst.
Ja,
ich kriege alles
absolut.
Mit, was auf der Welt passiert. Man kann sich dem eh nicht entziehen, wenn man ein bisschen bei Social Media ist oder wo auch immer. Dann kriegt es eh immer aufs Butterbrot geschmiert.
Ja.
Aber ich käme nicht mehr auf die Idee, mir den Blödsinn auch noch bewusst in die Birne zu tun.
Ja, und dann auch noch über den Fernseher, wo man auch noch das Visuelle dazu hat, wie ich mit meinem Flugzeugabsturz.
Genau, also Sie, ne, bei Ihnen ist es ganz spannend. Sie sind ganz viel so am Denken.
Ja.
Und wenn es dann schlimmer wird, kommen die Bilder mit
richtig.
Dazu. Die ploppen dann so auf. Zuerst so eine auditive und dann so eine visuelle Ebene, die sich obendrauf sattelt. Und schauen Sie, wenn man mal ganz ehrlich guckt, die ganzen Katastrophen, die sie uns die letzten Jahre verkauft haben, Ebola, die Riesenpandemie kommt, nicht ein einziger in Deutschland. Doch einer kam, der ein halbes Jahr Helfer war, hier bei uns in Berlin, die Charité, und der hat es überlebt, ein einziger, der dann ein halbes Jahr im Krisengebiet war. Vogelgrippe. Kennen Sie irgendeinen Menschen, der an der Vogelgrippe gestorben ist?
Mm-mm.
Ich nicht. Schweinegrippe. Kennen Sie irgendjemanden, der an der Schweinegrippe ist? Ich nicht. Also, und was haben die uns wahnsinnig gemacht? Halbes Jahr nach dem halben, dann das nächste Ding, die nächste Sau durchs Dorf getrieben, wie man so schön sagt. Weil halt nur schlechte Nachrichten sich verkaufen. Übrigens auch ein Grund, warum ich dem Journalismus in der Form, wie ich es gemacht habe, dann auch den Rücken gekehrt habe, weil ich gesagt habe, es wird immer nur noch dramatischer. Also es muss immer noch blutiger, noch dramatischer sein, sonst verkauft man keine Werbezeiten.
Mhm.
Und ich wollte das auch nicht mehr unterstützen.
Ja, die Medien müssen das ja da, die kennen ja dann auch die Psychologie und die Hirnforschung und die müssen das ja auch positiv für sich nutzen. Deswegen sind natürlich die blutigen Bilder viel toller und besser, als einfach mal zu sagen, es ist alles gut, es hat sich alles aufgelöst im Krisengebiet.
Absolut. Angst verkauft Zeitschriften, Angst macht Sendezeiten, Angst verkauft aufgesetzte Produkte wie Lebensversicherungen und so weiter und so fort. Und Angst ist ein Geschäftsmodell.
Ja.
Und sich dem zu entziehen und zu sagen, nicht mit mir, Leute, ist auch wieder was ich als wichtigen Punkt der Eigenverantwortung wahrnehme. Und wie gesagt, ich mache das Experiment jetzt seit 12 Jahren. Ich kann trotzdem überall mitreden. Ich habe weiß, was da draußen passiert. Ich muss es mir nur nicht unnötig oft antun.
Es ist ja auch nicht so, dass die Leute, die das konsumieren, total gut informiert sind. Es ist ja immer nur eine einseitige Berichterstattung.
Ganz selektiv, ganz einseitig.
Ja, eben. Und das bringt ja dann auch, also weil ich bekomme eben seit knapp 3 Jahren mache ich das auch nicht mehr. Also ich habe auch gar kein Fernsehen mehr tatsächlich und vermeide jegliche Nachrichten. Und immer wieder bekomme ich gesagt, aber du verstehst doch die Augen vor der Wahrheit. Aber
genau das Gegenteil ist der Fall, weil sie quasi ihre Zeit nicht damit vergeuden, nur eine einseitige Information immer wieder auf den Kopf bereitet zu kriegen. Also bei mir ist es nicht so extrem. Wir haben einen Fernseher, wir gucken auch gerne Serien auf Netflix oder was auch immer. Aber wir gucken uns diese klassischen Sendungen nicht mehr an und keine Nachrichten oder sowas. Weil es bringt nichts. Und da haben Sie vollkommen recht. Ja. Und es ist diese Geschichte mit Fokus. Ja, also ich erzähle es in meinen Seminaren oft an so einem lustigen Beispiel. Wir haben hier in Berlin über 100.000 angemeldete Hunde. Und die machen im Schnitt so 500 Gramm Kacke am Tag. Mhm. Eine mehr, der andere weniger, aber so unterm Strich. Und das sind jeden Tag, jeden einzelnen Tag, 50 Tonnen Hundescheiße. Frisch dampfend auf Berliner Straßen. 50 Tonnen. So. Und wenn ich jetzt ein militanter Hundescheiße-Hasser wäre, ein echter Hundegegner, dann würde ich doch nur über den Gehweg laufen und würde einen Haufen nach dem anderen sehen. Und ich würde mich wahnsinnig aufregen. Und mein Leben wäre der kürzeste Abstand von einem Hundehaufen zum nächsten. Ja. So. Wenn mir das aber auf gut Deutsch gesagt am Arsch vorbeigeht, ne, und mir geht es vorbei, weil ich habe selber einen tollen Hund und ich habe eine Tüte dabei, dann hebe ich das auf und gut ist es. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass der nicht auf dem Gehweg macht, sondern im Wald irgendwo. Aber wenn mir das quasi nichts ausmacht, dann gehe ich dieselben Straßen lang und ich sehe die Haufen nicht. Ich nehme die nicht wahr. Ich bin biologisch blind für diese Haufen, weil ich da keinen Filter drauf habe. Ich nehme andere Sachen wahr. Ich sehe andere tolle Hunde. Ich sehe spannende Autos, die mir gefallen oder ein Vogel, der lustig singt oder ein Eichhörnchen, das über den Baum turnt. So. Ja, mag sein, dass ich alle 2 Jahre auch mal in so einen Haufen reintrete. So. Dann mache ich einmal im Gras, wische ich meinen Fuß ab und sage, es bringt Glück. Das war es auch schon. So, wer von beiden lebt sich wohl leichter?
Klar, ganz klar.
Also nicht die Realität, die wir vorfinden, die Menge der Hundehaufen entscheidet, wie es uns geht, sondern nur unser Fokus. Ja. Sehe ich nur noch die Hundehaufen oder sehe ich auch den Rest? Oder um das mit einem anderen Beispiel zu machen, ich weiß nicht, ob Sie ein Auto haben. Nee, aber oder jemand kennen, der ein Auto hat, einen guten Freund.
Genau, mein Partner.
Ja? Ihr Partner. Ja. Das Auto, das Ihr Partner hat, das kennen Sie sehr gut und das fällt Ihnen, seit Sie diesen Partner mit diesem Auto haben, überdurchschnittlich oft im Straßenverkehr auf. Ach, guck mal, da ist schon wieder so ein. Weil der Filter auf dieses Auto gesetzt ist, während Sie alle anderen Autos nicht bewusst wahrnehmen. So, und ich frage die Leute auch zum Spaß, wann hast du zum letzten Mal einen Fiat Panda gesehen? Und wenn die nicht zufällig gerade so ein Modell haben, dann sagen sie, oh, kann ich dir nicht sagen. Ewig nicht mehr. Die wissen dann noch nicht mal, dass es inzwischen 5 neue Fiat Panda Modelle gibt, verschiedene, weil sie biologisch blind für Fiat Panda sind. Aber ein anderes Automodell ist vielleicht viel seltener auf der Straße. Es springt sie überall förmlich an, weil zufällig sie selber oder der Partner dieses Auto fährt. Ja. Also nicht die reale Zahl an bestimmten Autotypen fällt uns auf, sondern nur das, wo wir den Fokus drauf gesetzt haben. Und wenn das doch so funktioniert, ist doch die spannende Frage, worauf möchte ich meinen Fokus setzen? Genau. Was möchte ich meinem Gehirn beibringen, was es gerne öfter wahrnimmt?
So funktioniert ja dann, so funktioniert der Wunsch ans Universum, oder?
Das ist so genau. Funktioniert der Wunsch ans Universum. Genauso ist es. Und weil wir halt durch Aufmerksamkeit Fokus steuern. Oder durch auch die Sachen, die wir ins Leben ziehen. Ne? Super witzig ist es, wenn Sie Schwangere fragen.
Oh Gott.
Wenn Sie eine Schwangere fragen, die sehen überall schwangere Frauen. So als wenn sie 10 Monate vorher alle zum Poppen verabredet hätten.
Richtig.
Das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Sondern Fokus ist ein anderer und auf einmal nehme ich überall schwangere Frauen im Kinderwagen wahr. So, und wenn das Kind dann da ist, verschwindet dieser Fokus auf die dicken Bäuche auch noch ein paar Monaten, spätestens nach 1-2 Jahren wieder, wenn man nicht erneut schwanger wird. Und so läuft es halt mit dem Fokus. Und wenn man den kann man eben bewusst steuern und trainieren und das Leben fühlt sich dann auch wirklich anders an.
Ja, total. Und dann hat man sein Leben nämlich auch wirklich in der Hand, wie jeder einfach.
Exakt, genau, so ist es. Genau so ist es.
Und so muss es ja auch sein. Und dann gibt es keinen Grund und Raum für Ängste, weil ich habe es ja in der Hand.
Das hat auch gar nichts mit Esoterik zu tun, sondern das ist tatsächlich Neurobiologie. Ja. So funktioniert unser Gehirn. Das, was ich viel denke, wird stärker vernetzt und dadurch wird das Gehirn leistungsfähiger, nur noch diese Sachen wahrzunehmen. Und Sie müssen sich eins klar machen, der Platz in unserem Kopf ist beschränkt. Wenn ständig neue Synapsen gebildet werden, müssen auf der anderen Seite irgendwelche abgebaut werden, dass der Platz, dass unser Schädel nicht platzt. So, das heißt also, wenn ich viel Negatives denke und wenig Positives, dann müssen die positiven Synapsen abgebaut werden und ich werde immer weniger leistungsfähig, auch Positives wahrzunehmen. Und das kann man eben durch eine bewusste Entscheidung umdrehen. Nicht von heute auf morgen, aber schon nach ein, zwei Wochen merkt man deutliche Erfolge. Und wenn man das mal 12 Wochen durchzieht, dann hat man das Ruder wieder rumgerissen.
Richtig.
Ja, wenn man ganz lange Angstpatient war, kann es vielleicht auch mal einen Monat oder zwei länger dauern, aber länger dauert es nicht.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dasselbe ist auch mit der Gesundheit, weil die Frauen, also ich sage immer den Frauen, die die Pille absetzen möchten, habt keine Angst davor. Weil viele Frauen Angst haben vor unreiner Haut, vor Haarausfall, nicht schwanger werden zu können. Und je mehr ich mich natürlich darauf, meinen Fokus eben wieder setze, dass ich unreine Haut kriege, ja klar, also dann weiß der Körper, was zu tun ist.
Genau so ist es.
Ja. So logisch. Aber schön, wirklich schön, das nochmal gehört zu haben. Mhm. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne.
Wo kann man sie jetzt finden? Also Sie haben die zwei Bücher geschrieben, die verlinke ich auf jeden Fall. Dann haben Sie noch...
Das ist schön, das freut mich.
Sehr gerne. Dann haben Sie noch den Podcast erwähnt. Der ist auch noch aktiv, oder?
Der ist aktiv, der ist also bei Apple, bei iTunes zu finden oder in einem anderen Podcast-Host dann auch. Der heißt Panikattacken loswerden. Und dann haben wir hier unsere Praxis. Es gibt zu den Büchern jeweils begleitende Videokurse, die in den Büchern auch erwähnt sind, weil ja viele nicht hier in der Region sind, sondern sagen, ich möchte aber trotzdem. Und wer unbedingt mit einem von uns arbeiten möchte, also ich bin ja nicht alleine, wir haben hier ein ganz tolles Team, auch ganz tolle Therapeuten bei uns, die wirklich viel, viel Erfahrung haben und super, super gut sind. Wir haben sogar, weil so viele Anfragen aus Frankreich kommen, eine französischsprachige Therapeutin eingestellt, die das ganz toll macht. Also so. Der kann bei uns zum Beispiel auch per Telefon oder Skype mit uns kommunizieren und arbeiten. Auch das geht, man muss nicht hierher kommen.
Wo haben Sie denn Ihre Praxis?
In Berlin, in Charlottenburg.
Okay, super. Ich verlinke auf jeden Fall auch noch Ihre Webseite, den Podcast, die Bücher. Ich glaube, dann sind wir alle erstmal abgedeckt.
Sehr gerne, das freut mich sehr.
Und ich möchte wirklich ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Bin ganz happy über das Interview. Ich wusste, dass sehr es schön. Gut wird, weil ich auch das Buch einfach sehr toll finde. Also ich kann das wirklich jeder Frau sehr, sehr ans Herz legen. Beschäftigt euch damit. Es ist so simpel. Es ist wirklich so simpel und es ist unsere Eigenverantwortung, wie Sie ja auch schon vorher gesagt haben. Und wir haben es in der Hand. Wir können es umdrehen. Genauso wie es irgendwann mal kam, können wir es auch wieder umlenken.
Genauso ist es.
Super. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag und an alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute.
Machen wir.
Vielen Dank.
Wunderschönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.